Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den oberösterreichischen Nachrichten. Und diesmal habe ich einen sehr, sehr renommierten langjährigen Manager vor dem Mikrofon gehabt. Er ist gebürtiger Linzer, ist in Kirchschlag im Mühlviertel aufgewachsen, hat nach der Matura am Fadinger Gymnasium entschieden, Maschinenbau zu studieren. Auf Wunsch seiner Eltern ging er nach Wien, nicht nach Graz. Und hat sich da Richtung Informationstechnologie spezialisiert. Hat dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU begonnen. Und dann im Jahr 1998 hat ihm dann sich die große Chance sich geboten. Mit dem Aufschwung auf dem Mobilfunkmarkt bekam er ein Angebot von der damaligen Telekom-Tochter Mobilcom. Der Anfang einer Geschichte. 27 Jahre lang war Markus Grausam bei A1, die letzten Jahre als CEO. Und jetzt, wo sein Vertrag ausläuft und diese Ära endet, haben wir miteinander gesprochen über seinen Werdegang, über, wie sieht's denn aus in der Führung eines so großen Konzerns, wie schwierig war es denn für ihn oder vielleicht auch leicht, intern aufzusteigen, als einer von uns dann in die Führungsetage hinaufzukommen, wie einsam er Führung auch sieht und welche Learnings er mitgenommen hat aus dieser Zeit bei der A1 Telekom Austria. Es hat Spaß gemacht und warum dieses Interview ein ganz besonderes ist, das verrate ich euch gleich am Anfang. Und jetzt sage ich einfach nur viel Spaß bei Club der Cleveren X, Markus Grausam. Es heißt ja ganz oft im Leben, dass sich ein Kreis schließt. Das kennt man ja, man beginnt irgendwo, man macht eine Reise, es geht irgendwo hin und dann geht eine Reise auch zu Ende und man kommt auch ein bisschen wieder retour zum Anfangspunkt. Und mit dem Gespräch heute schließen wir auch so einen sprichwörtlichen Kreis ein kleines bisschen. Im Jahr 2012, also ungefähr ziemlich genau vor 13 Jahren, haben wir zwei nämlich auch mal schon ein Gespräch geführt. Damals ist Markus Grausam in den Vorstand der A1 Telekom Austria gekommen, als Technikvorstand damals. Ich war kleine, feine Wirtschaftsredakteurin bei den oberösterreichischen Nachrichten, habe im Karriereteil viel geschrieben. Und da habe ich ein Karriereporträt über Sie gemacht und eines der ersten Interviews mit Ihnen geführt, damals auf der Vorstandsebene. Und heute, 13 Jahre später, geht die Ära im Vorstand bei Ihnen zu Ende. Und wir schließen diesen Kreis, indem wir wieder ein Interview führen, eines der letzten sozusagen in Ihrer Funktion als CEO. Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen plaudern können.
Ich freue mich auch. Ich kann mich noch an das Interview erinnern. Ich glaube, das war eines meiner ersten, wenn nicht überhaupt das erste, was Vorstand bei uns Telekom Austria. Lange, lange ist es her, ne?
Ja, die Zeit vergeht. Also es ist dann schon im Nachhinein, jetzt sind Sie 27 Jahre im Unternehmen tätig, so lange auch im Vorstand. Das ist schon im Nachhinein gesehen immer so ein Wimpernschlag.
Ja, ist es unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. So im Stress und Alltag bekommt man das gar nicht so mit. Am besten merkt man es an den Kindern, wenn man sieht, wie erwachsen die Kinder werden. Oder wenn man vielleicht irgendwelche Fotoalben schaut, zu Zeiten, wo man noch Fotoalben gemacht hat und mit dem Handy fotografiert hat, dann merkt man eigentlich sehr, sehr gut, wie schnell die Zeit vergeht. Ne?
Mit diesem schließenden Kreis bin ich ja schon bei meiner ersten Frage, um ein bisschen die Persönlichkeit des Markus Grausam herauszufinden. Man sagt eben dieses, es schließt sich ein Kreis oder wenn eine Tür sich schließt, dann öffnet sich eine andere oder dieses, wer weiß, wofür es gut ist. Sind Sie jemand, der an dieses Schicksalhafte auch ein bisschen glaubt? Sind Sie eher der Bauchmensch oder doch ein bisschen der Verkopfte, der Kopfmensch?
Das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden Dingen, aber weil Sie sagen, der Kreis schließt sich, was super spannend war. Ich war heuer im Juni, waren mit meiner Frau auf Urlaub und wir waren in Mallorca und wie wir am Flughafen standen, sagte meine Frau, kannst du mal erinnern, was vor 27 Jahren passiert ist? Und ich kurz nachgedacht. Und auch damals sind wir nach Mallorca geflogen und von Linz weg damals. Und wie am Flughafen war, kam ich einen Anruf, damals war von der Mobicom Austria, nachdem ich mich dort beworben hatte, und da hat man mir mitgeteilt, dass man mich einstellen wird. Also irgendwie schließt sich dann der Kreis doch, und im Nachhinein ist es dann eigentlich relativ lustig, ja.
Wenn man so zurückschaut, apropos zurückschauen, wenn wir das Rad der Zeit ein bisschen zurückdrehen in die Kindheit. Jetzt haben wir ja was gemeinsam, wir sind beide lange in einem Unternehmen, ich bin immer noch, Sie sind es bald nimmer. Wir sind beide aus Oberösterreich, genau gesagt aus dem Mühlviertel, übrigens nicht ganz weit voneinander entfernt sogar, aufgewachsen. Wenn Sie so zurückdenken, wenn Sie an Ihre Zeit als Kind so in Kirchschlag bei Linz, wie Sie aufgewachsen sind, was war so Ihr Traum? Wo hätten Sie sich gesehen, wenn Sie gefragt worden wären, was willst denn mal werden? Wo soll denn die Reise hingehen? Was hätten Sie sich damals erträumt?
Also ich kann mich noch gut erinnern an eine Zeit als Kind, im Mittelfeld war eine super schöne Zeit. Und ich glaube, diese Ziele oder diese Berufswünsche, die haben sich über die Jahre irgendwie verändert, kennen wahrscheinlich viele aus meiner Generation. Irgendwann war es mal Baggerfahrer. Also wenn man als kleines Kind die riesengroßen Bagger sieht, dann ist das wahrscheinlich ja einer der Traumjobs. Mit fortschreitendem Alter, ich wollte einfach immer irgendetwas machen, was spannend ist und wo ich auch was gestalten kann, und wo ich wirklich einen Beitrag leisten kann. Und die Telekommunikation, wie ich dann eben einstieg, war genauso ein Feld. Also man bin von ganz neu begonnen, alles in Aufbruch, ihr dynamisch, ihr viel technologischer Fortschritt. Wenn man mich davor gefragt hätte, wo ich 27 Jahre in einem Unternehmen bleibe, hätte ich wahrscheinlich eher verneint. Ich habe das, weiß ich nicht, bei meinem Vater oder bei meinem Onkel nie verstanden, warum man in einem Unternehmen beginnt und sich dann nicht weiter verändert und dort eine Intention geht. Aber die Branche ist einfach so riesig spannend, und dann ist es mir auch ganz gut gelungen, unterschiedliche Stationen in dem Unternehmen zu durchlaufen. Und so sind aus der Überlegung am Anfang von ein paar Jahren und etwas zu lernen dann doch 27 Jahre geworden.
Dabei hat es ja immer geheißen, und wahrscheinlich ist das jetzt ich auch immer noch so, dass wenn man wirklich Karriere machen will, dann muss man wechseln. Dann muss man nach 3, spätestens 5 Jahren den Absprung schaffen, damit man sowohl für die Karriere als auch fürs Gehalt was tun kann. Das haben wir jetzt beide nicht geschafft.
Schaut so aus, ja. Aber kann eigentlich ganz gut damit leben. Und ja, das stimmt. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, 27 Jahre oder 15 Jahre in einem Unternehmen in derselben Funktion zu sein. Und jetzt gar nicht so sehr, weil ich so unbedingt Karriere machen will oder gar nicht so sehr, weil ich unbedingt mein Gehalt verbessern will. Aber ich glaube, irgendwann wird es langweilig. Und was bei mir einfach sehr gut ergeben hat, dass es immer wieder neue Aufgaben gab, dass es immer wieder neue Herausforderungen gab. Also wie vorher erwähnt, im Mobilfunk in Österreich begonnen, den Mobilfunk in Österreich aufgebaut. Dann hat das Unternehmen schon in Osteuropa expandiert, was viele spannende Aufgaben in Osteuropa gab. Dann gab es die Fusion zwischen dem Mobilfunkzweig und dem Festnetzzweig in Österreich. Viele, viele Mobilfunkgenerationen, 3G, 4G, 5G, den Glasfaserausbau, ganz andere Anforderungen, Cloud Computing, jetzt künstliche Intelligenz. Es gibt einfach immer irgendwas Neues und das hat es unglaublich spannend gemacht.
Weil ja die Mobilfunkbranche oder die Telekommunikationsbranche wirklich eine der Branchen ist, die sich in diesen vergangenen 30 Jahren derartig schnell verändert hat. Man hat ja das Gefühl, so richtig hinterher kommt man ja da gar nicht mehr bei diesen schnelllebigen Veränderungen, wo man vor allem auch in den letzten paar Jahren nochmal so einen richtigen Push gesehen hat. Wie hält man da Schritt?
Wenn man offen und neugierig bleibt, und ich glaube, man kann diese Dinge nur wirklich gut machen, wenn man sich ja damit beschäftigt. Mich fasziniert, also meine Familie oder meine Frau schnitt hin und wieder, weil ich immer irgendwelche neuesten Technik-Gadgets kaufe, aber nur das ist es einfach nicht begeistert, das ist einfach, was man damit machen kann, welchen Nutzen, das man daraus ziehen kann. Ich finde das, die Telekommunikationsbranche ist eine der spannendsten Branchen überhaupt.
Jetzt heißt es ja manchmal, wenn man im eigenen Unternehmen neue Rollen übernimmt, auch Führungsrollen übernimmt, und jetzt kommen Sie aus der Technik und man merkt auch, das ist so eine Hands-on-Mentalität, Sie haben auch in der Richtung studiert, und dann steigt man in eine Führungsposition auf. Ist es einfacher oder schwieriger, wenn das im eigenen Unternehmen passiert, oder würden Sie sagen, ein Externer hat oder eine Externe hat es manchmal vielleicht auch leichter?
Gar nicht so einfach zu beantworten. Also die Vorteile, wenn man aus dem Unternehmen kommt, ist, man kennt das Unternehmen, man ist nicht ganz neu. Man macht vielleicht nicht alle Fehler, die der Newcomer macht. Der Nachteil ist natürlich, ja, man ist vorher einer im Team und dann ist man der Chef des Teams. Das ist immer so eine herausfordernde Situation, aber da ist es, glaube ich, und auf das habe ich immer sehr, sehr viel Wert gelegt, dass wir ein sehr, sehr gutes Team sind, dass wir nur als Team gemeinsam Erfolge erzielen können. Und ich glaube, wenn man dort nur den Chef raushängen lassen würde, dann würde das nicht funktionieren. Aber einfach zuhören, Feedback und Entscheidungen gemeinsam treffen, sich dann aber durchzusetzen und konsequent zu sein, ich glaube, mit der richtigen Mischung, mit der richtigen Persönlichkeit funktioniert das auch sehr, sehr gut, wenn man aus dem Unternehmen.
Ist es einfacher, das im kleinen Team zu machen als CEO eines Großunternehmens? Da fehlt dann ja manchmal auch der direkte Kontakt. Andere sagen, Führung ist auch ein gewisses Stück einsam, wenn man dann irgendwo ganz oben steht. Wie würden Sie das beschreiben?
Also einsam habe ich mich dann selten gefühlt, um ehrlich zu sein. Ich habe immer auf das Team gesetzt, ich habe versucht, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Zeit zu verbringen, mal Feedback zu holen, einfach zu sehen, wie es denen geht mit den Entscheidungen, die wir treffen und was wir in diesem Umfeld tun. Sie durchaus auch von außerhalb Feedback zu holen, trotz der schwierigen Entscheidungen. Einsam habe ich mich gefühlt, ja, natürlich am Ende des Tages muss man die eine oder andere populäre Entscheidung vielleicht treffen und aber das gehört einfach dazu. Also.
Weil Sie es angesprochen haben, von wem holen Sie sich den Rat außerhalb des Unternehmens und außerhalb der eigenen Familie?
Also, Sie haben es gesagt, außerhalb der Familie, ich mache das natürlich auch in meiner Familie, weil da ist es einfach so von Bekannten, von Freunden oder durchaus auch von Peers, die in einer ganz anderen Branche unterwegs sind. Und das ist das Feine in Österreich, dass Österreich so klein ist, dass man sie relativ gut kennt oder relativ schnell kennenlernt. Und da kann man schon mal einen Anruf und fragen, ich muss da jetzt was entscheiden und ich würde das so machen, was ist denn deine Meinung dazu? Am Ende des Tages trifft man die Entscheidung dann selbst. Aber umso mehr Meinungen man hört, umso mehr Feedback, dass man sich holt, umso einfacher ist es wahrscheinlich.
Wenn man so ganz vorne steht, ist man ja auch angreifbar. Man steht da eher für ein ganzes Team. Man ist dann, wenn was gut geht, ist es eher eine Teamleistung. Wenn es nicht so gut geht, ist dann oft der Chef schuld. Ja? Sagen wir heute mal so. Wie schaffen es denn, dass Sie die Leute da auch mitnehmen, dass man die Entscheidungen, die man trifft, und das werden, wie Sie gesagt haben, nicht immer einfacher gewesen sein, doch auf ein gewisses Verständnis zu stoßen?
Ja, ich glaube, man reift einfach über die Zeit und man lernt sehr, sehr viel. Ja. Klar zu, oder am Anfang eine Vision, eine Strategie vorzugeben, die man gemeinsam erarbeitet, kommunizieren, immer wieder kommunizieren. Nicht nur das Was, sondern auch das Warum. Warum macht man etwas und nicht nur was macht man. Und dann, glaube ich, ganz wichtig, in die Umsetzung kommen und Vorbild sein und vorzuleben im Sinne von Word to Talk. Dann funktionieren die Dinge relativ. Ich glaube, es ist ganz gut, wobei ob es gut gelungen ist oder nicht, müssen eben andere Dinge Zeit.
Aber da sind wir auch schon wieder bei einem guten Punkt, wenn Sie jetzt persönlich zurückschauen auf diese 27 Jahre, insbesondere natürlich auf die letzten 12, 13 im Vorstand. Über welche Entscheidung sind Sie heute am dankbarsten oder was würden Sie sagen, war die cleverste Entscheidung in dieser Zeit auf beruflicher Ebene?
Das ist, also im Nachhinein ist man immer schlauer, nicht? Daher gewinnt der Historiker meistens gegen den Zukunftsforscher, im Sinne, wie oft er richtig liegt oder falsch liegt. Worauf ich wirklich stolz bin, ist, wie wir dieses Unternehmen zum Beispiel durch die Corona-Krise geführt haben, war ein richtiger Impuls von außen, war für uns als Unternehmen nicht einfach, aber vor allem für uns als Dienstleister nicht einfach, nachdem sie das private Leben und auch das Geschäftsleben in die digitale Welt verlagert hat. Daraus haben wir sehr, sehr viel gelernt. Ich glaube, das haben wir sehr gut gemacht und auf was ich durchaus auch stolz bin, ist, und das sind jetzt gar nicht irgendwelche technischen Errungenschaften oder was wir Marktführer sind oder unumstrittene Marktführer sind, dass wir kontinuierlich im Umsatz gewachsen sind, sondern dass wir das Unternehmen einfach transformiert haben, gemeinsam und ein Stück weit modernisiert haben und die Unternehmenskultur verändert haben. Das ist auch kein Sprint, sondern ein Marathon und auf das dann eigentlich stolz ist als Rebellenmann.
Jetzt führen wir dieses Gespräch ja virtuell. Sie sitzen in Wien, ich sitze in Linz. Das geht ja auch nur deshalb, weil wir so wahnsinnig gute Internetverbindung haben. Hoffentlich Glasfaser auf allen Ecken und Enden. Und jetzt habe ich mir ja auch durchgelesen und den Artikel von damals, als Sie angetreten sind als CTO, was wir da so geplaudert haben. Und da war eines der Dinge, die Sie gesagt haben, dass auf Ihrer Agenda steht, der Ausbau der vierten Mobilfunkgeneration, also LTE, das als Stand der Technik natürlich kennen wir, der Glasfaserausbau im Festnetz sowie Qualitätsführerschaft und Stabilität. So, jetzt sind wir ein paar Jahre später. Wie weit sind wir von dem? Wie viel davon ist Realität in Österreich und wo haben wir noch was zu tun?
Also ich habe mir das Interview gestern auch angeschaut, als Vorbereitung, was ich damals gesagt habe, vor 13 Jahren. So genau konnte ich mich nicht mehr erinnern, wenn es ehrlich zu sein. Aber ja, ich glaube, da ist viel gelungen. 4G-Ausbau ist abgeschlossen. Mittlerweile sind wir in der nächsten Generation, in der fünften Generation des Mobilfunks. Auch dort erreichen wir über 85% der Österreicherinnen und Österreicher. Ich würde sagen, das ist auch beinahe abgeschlossen. Glasfaserausbau durchaus herausfordernd in Österreich, um ehrlich zu sein. Derzeit erreichen wir so eins, rund 1 Million Haushalte mit Glasfaser, also entweder mit Glasfaser direkt bis ins Haus oder mit Glasfaser in die Wohnung. Herausfordernd, aus unterschiedlichen Gründen. Sehr, sehr hohe Ausbaukosten in Österreich und eigentlich wenig Nachfrage. Tatsächlich zusammen kann man Daten des Regulators nachlesen, dass die Take-up-Rate bei 20% liegt. Und parallel dazu sind ziemlich die höchsten Ausbaukosten in ganz Europa, was dieses Umfeld betrifft. Wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass Mobilfunk so gut funktioniert zum Thema Qualität und Stabilität. Also anscheinend ist da auch einiges gelungen in diesem Umfeld. In Österreich beziehen 1,4 Millionen Haushalte ihr Internet über den Mobilfunk. Und irgendwie gibt es zwar in Österreich die politische Ambition, nennen wir es mal so, Österreich flächendeckend mit Glasfaser zu versorgen. Die Incentives der Regulierung und der Policymaker gehen aber eher in die andere Richtung. Sprich, ein Festnetzmarkt über Glasfasermarkt ist man super stark reguliert. Im Mobilfunkmarkt ist man schon weniger reguliert. Und dann gibt es natürlich als Mitbewerber die Satellitensysteme, wo man nur reguliert ist. Und ich glaube, wenn man dieses politische Ziel, was da flächendeckend die Klasse also wirklich erreichen will, dann muss man durchaus was in der Regulierungspolitik oder bei den Policymakern ändern. Derzeit incentiviert man ja in die Gegenrichtung, und zwar mehr Mobilfunk zu bauen, weniger Glasfaser zu bauen.
Ich habe nämlich auch insofern geschmunzelt, als ich das nachgelesen habe, weil ich habe jetzt seit einem Jahr den Glasfaseranschluss und allein der Bau und die Zuleitung zum Haus und so weiter, das war ja schon ein Ereignis für sich, ja, nicht nur immer einfach. Und wahrscheinlich geht es ganz vielen so, wenn es darum geht, ja, hast du schon Glasfaser, nein, ich habe es noch nicht und kriegst es du und wann kommt es wirklich und wie kommt es dann tatsächlich ins Haus rein und so weiter. Da habe ich erst festgestellt, es ist viel Zeit vergangen seit dem Gespräch damals und bis zu dem Zeitpunkt, dass ich das gehabt habe. Und es ist schon sehr, sehr komplex. Also es ist ja viele Firmen, die da beteiligt sind, dass man das alles so managt und eben, wie Sie gesagt haben, die Regulierungen, wer macht wann was und was kann ich dann damit tun, das verstehen vielleicht auch nicht ganz so viele Leute, wenn Sie jetzt auch sagen, die Nachfrage ist gar nicht so hoch mit 20%.
Ja, durchaus. Natürlich ist es komplexer, Glasfaser auszubauen, aber wenn man in andere europäische Länder schaut, dort gelingt es auch und dort eine ganz andere Glasfaserdurchdringung. Das heißt, wenn der Bedarf beim Kunden am Ende des Tages wirklich da ist, dann nimmt er vielleicht den etwas mühsameren Prozess durchaus auf sich. Derzeit ist es halt einfach schwierig für Unternehmen in Österreich und positive Business zu finden, Glasfaser flächendeckend auszuholen.
Wenn wir jetzt Richtung 5G noch kurz plaudern, wie weit sind wir da, beziehungsweise was ist da noch, wo geht da noch die Reise hin?
Ich habe vorher erwähnt, auf 5G, ich glaube, nur wir als A1 erreichen ungefähr 85% der Österreicherinnen und Österreicher mit dem klaren Ziel, bis Ende nächsten Jahres weitgehend abzuschließen. Das heißt, nur wenn man jetzt telefonieren kann, wird dann 5G verfügbar sein. Und dann wird wahrscheinlich an der nächsten Generation an 6G gearbeitet. Zumindest zuerst in den Labors und dann wahrscheinlich ab 2030 auch wirklich für den Kunden erspielt war.
Wenn Sie seinen Wunsch frei hätten, was müsste Österreich denn tun, um digitaler Vorreiter in Europa zu werden?
Weniger regulieren, entbürokratisieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist get going. Also ich glaube, es gibt zu vielen Gremien wunderbare Konzepte und Strategiepapiere und Diskussionen und einfach loslegen. Einfach ausprobieren, loslegen, keine Angst vor Fehlern. Wenn man Fehler macht, dann reagiert man es am Weg, aber einfach starten mit loslegen. Und den Nutzen für den Kunden oder für die Bevölkerung in den Vordergrund stellen. Also Dinge nicht tun, weil man sie technologisch kann, sondern die muss so tun, dass sie einen Nutzen für den Kunden und für die Bevölkerung bringen, weil dann wird man auch Akzeptanz dafür finden.
Sie haben damals auch gesagt, unser Top-Thema ist, die digitale Lebensader Österreichs zu sein. Und man merkt schon, man ist ja kaum so nahe an den Menschen wie durch diese Verbindung mit dem Internet, Telefonie und so weiter. Also da ist man ja wirklich ganz nah dran und das ist für viele sehr selbstverständlich und man ärgert sie umso mehr, wenn es nicht funktioniert. Wie gehen Sie denn mit Kritik um?
Kritik ist ein tolles Instrument, um zu lernen und zu wachsen, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ja, Sie haben recht, ich glaube, sehr, sehr oft wird diskutiert, wie weit ist jetzt Österreich im Bereich der Digitalisierung. Ich glaube, dass wir bei vielen Dingen sehr, sehr weit sind, sowohl im privaten Umfeld als auch im beruflichen Umfeld. Und auffallen tut das dann, wenn es einmal nicht funktioniert, wie viel das schon digital ist. Und weil Sie vorher die digitale Lebensader Österreichs angesprochen haben, ich glaube, dort, die, auch wenn das Wort Corona-Pandemie keiner mehr hören wird, aber hören will, aber während den Lockdowns, glaube ich, hat man sehr, sehr gut gesehen, wie wichtig diese digitale Lebensader für Österreich, für das gesellschaftliche Leben Österreich, aber auch für das Funktionieren der Wirtschaft ist.
Jetzt ist die künstliche Intelligenz gerade in aller Munde. Wir kommen, das ist dieser rosa Elefant. Wir kommen nimmer drum herum. In keinem Gespräch kommen wir mehr um dieses Thema herum. Inwieweit spielt denn die künstliche Intelligenz? Jetzt haben wir sehr viel über Infrastruktur gesprochen, aber welche Rolle spielt es denn für die A1, diese künstliche Intelligenz? In welchen Bereichen und wo entwickeln Sie sich dahin?
Weil ich glaube, dass künstliche Intelligenz oder KI jetzt kein Thema ist, das nur Telekommunikationsunternehmen oder die D1 betrifft, das betrifft uns alle. Und ich glaube, künstliche Intelligenz wird die Art und Weise, wie wir arbeiten, massiv verändern. Keine Ahnung, wird man das Interview vielleicht in 3 oder 4 Jahren machen, vielleicht wird man das gar nicht mehr persönlich oder selbst machen, sondern vielleicht wird das am Ende des Tages schauen, das funktioniert. Für uns oder für die A1 oder wenn man über künstliche Intelligenz spricht, wäre aus Bürger das eine, das müssen wir selbst einsetzen, in der Werbung, im Marketing oder einsetzen werden, im Großanker, in der Netzplanung, wird halt viele Dinge einfach besser machen, sprich die Qualität steigern und viel persönlicher machen, weil auf den Kunden und auf das individuelle Bedürfnis wirklich abgestimmt. Auf der anderen Seite natürlich auch eine gute Chance für uns auf ein neues Geschäftsmodell, neue Businessmodelle. Wir sind ja nicht nur Mobilfunker oder jemand, der Glasfasernetze ausbaut. Wir sind mittlerweile eines der größten, wenn nicht das größte österreichische IT-Unternehmen. Wir bauen Rechenzentren, wir stellen Cloud-Plattformen zur Verfügung. Wir werden beginnen, künstliche Intelligenz oder Large Language-Modelle auf unserer Infrastruktur anzubieten. Und künstliche Intelligenz braucht unglaublich viel Bandbreite, aber man ständig ein Handgerät mit irgendwelchen Riesendatenbanken oder Datenquellen und Serverfarmen kommuniziert. Und daher sehen wir das durchaus auch als Geschäftshilfen uns neben den, wo wir sie mit einsetzen. Und ja, es wird die Art und Weise, wie wir arbeiten, massiv verändern. Ich verwende es selbst. Und ich würde mich aber jetzt nicht als KI-Profi oder als jemand bezeichnen, der Heavy-User in diesem Umfeld ist. Ich sehe das bei meinen Kindern, die sind 29 und 26, stehen beide mittlerweile im Berufsleben. Unglaublich, wie die ihr Berufsleben in diesen Teams gestalten.
Ich muss auch selber sagen, ich nutze es mittlerweile sehr, sehr viel, weil es das Leben erleichtern kann. Und eben diese lästigen Sachen, oder? Die lästigen Dinge uns ein bisschen abnehmen kann, die uns oft auch aufhalten in der Produktivität in Wirklichkeit.
Ja, sehr genau. Und da wichtig ist, und wir verwenden diese Dinge doch eigentlich wohl schon länger, ne? Was ein Navigationssystem in einem Auto ist auch eine Art der, also ganz was anderes über das, was wir jetzt reden, aber ist auch eine Art der künstlichen Intelligenz. Solange ich nur selbst entscheiden kann, wo ich der Route im Navi folge, oder vielleicht da irgendwo anders vor, ist das, glaube ich, auch schwer okay, weil dann ist es einfach unterstützen und macht mein Leben einfacher.
Sie haben vorher auch das Thema der Datensicherheit der großen Rechenzentren und so weiter angesprochen. Und es ist ja auch immer ein großes Thema. Wo stehen denn die Rechenzentren? Wo liegen unsere Daten? Ist das eine Chance für den österreichischen Standort und auch ein Unternehmen wie A1 hier ein lokaler Partner zu sein?
Ja, durchaus. Ja, ich habe speziell diese schrecklichen Ereignisse der letzten Jahre und alles, was sich da gerade geopolitisch abspielt, Zentraleuropa und die europäischen Staaten ein bisschen zum Umdenken, was digitale Souveränität und was Resilienz betrifft. Das sollte natürlich ein Unternehmen wie A1 in die Hände spielen. Also wir haben alle diese SAZ-Tools, wir haben die Infrastruktur, wir haben Rechenzentren, wir haben Cloud-Plattformen und wir können das anbieten auf einem Standort in Österreich zu einem österreichischen Rechtsstand mit europäischer Software. Trägt sicher einen Beitrag zur digitalen Souveränität und auch zur Resilienz bei.
Jetzt sind Sie seit 23 Jahren im Unternehmen und irgendwann ist offensichtlich jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo Sie gesagt haben, jetzt reicht's. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihren Kopf. Warum hat das Gute ein Ende?
Ist jetzt wortformuliert, aber ich sage als Innenwirtschaft versteht man das. Das Auslaufen von einem Vorstandsvertrag ist eigentlich immer eine sehr, sehr gute Gelegenheit, aber im Vorfeld darüber nachzudenken, wie man die nächsten Jahre gestalten will. Weil wir jetzt nie einfach entschieden haben, mal was anderes zu probieren. Selbst wenn die Zeit da hin und wieder stressig war, war es eine super schöne Zeit und ich möchte keinen einzigen Tag missen. Aber selbst in der Funktion ist man irgendwann in einer Komfortzone und ich habe nie entschieden, mal was anderes zu probieren, um aus dieser Komfortzone rauszugehen. Da habe ich mir entschieden, meinen Vorstandsvertrag mit zu verlängern. Nach so vielen Jahren ist das irgendwie ein Neuaufbruch. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und jetzt wollte ich einfach mal schauen, was die Zukunft haben.
Was bringt denn die Zukunft? Was haben Sie denn vor?
Was habe ich vor, um ganz ehrlich zu sein? Was immer, das ich nachher machen möchte, selben Engagement mit derselben Leidenschaft machen wie das jetzt. Zuerst werde ich mal ein bisschen die Zeit mit meiner Familie genießen, vielleicht ein bisschen Urlaub machen. Wahrscheinlich in Oberösterreich oder in Mühlviertel öfter mit den Mountainbiken unterwegs zu sein. Und dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das eine oder andere spannende Projekt kommt, dem ich nachgehen werde, vielleicht auf selbstständiger Basis, vielleicht wieder im Unternehmen. Alles wird sich zeigen.
Also eine neue Herausforderung, die nur geheim ist.
Genau.
Die kann ich jetzt nicht auserkitzeln aus Ihnen. Es wäre schade, das hätten wir jetzt weltexklusiv vielleicht verkünden können. Wäre schön gewesen. Wenn Sie jetzt zurückdenken und an den Markus Grausam, der damals nach dem Studium, nach der Zeit an der Uni bei der Mobilcom damals angefangen hat, welchen Tipp würden Sie ihm denn aus heutiger Sicht mitgeben?
Alles ist möglich, probier es einfach nur. Nichts ist unmöglich, du kannst alles schaffen, mach es einfach.
Aber es klingt so ein bisschen, als hätten sie das eh gemacht.
Ja.
Den Tipp hätten sie sich gar nicht mehr geben müssen, jetzt im Nachhinein. Wenn Sie anders gesagt, es gibt ja auch einen designierten Nachfolger schon, der in den Startlöchern steht, der Ihnen nachfolgt. Welchen Tipp geben Sie denn Ihrem Nachfolger mit?
Ich kenne ihn ja und habe da schon viele Gespräche mit ihm. Wo es über Chancen und Potenziale gibt, gebe mit, darauf aufpassen sollte. Aber einfach nur das Feedback entscheiden muss es dann am Ende des Tages selbst. Was genau, werde ich dann nicht verraten, weil ich da doch ein Mitbewerb mit vielen anderen österreichischen und internationalen Unternehmen. Also das ist nur was ich nur mit der Nische face-to-face bespreche, aber natürlich durch die Medien ausmischen.
Wenn Sie jetzt an Ihre Zeit zurückdenken, was war ein Moment, der Ihnen für immer im Gedächtnis bleiben wird?
Ich nehme einfach das, was mir zuerst einfällt. Ich kann mich erinnern an Freitag, den 13. März 2000, wo wir als Betreiber der kritischen Infrastruktur und Bundeskanzleramt eingeladen waren und uns mitgeteilt 2020 wurde, uns dass ab Montag ein Lockdown geben wird und dann am Freitag noch mit der Zivilität zu kommen und mal überlegen, kann das funktionieren, wie kann das funktionieren. Wie übersichert man selbst auf den Mitarbeiter oder so, nein, wenn es ein Lauf ist, wie stellt man sicher, dass unser Geschäft, dass unsere Firma noch einmal funktioniert, dass wir unsere Dienstleistungen in unseren Kunden bringen. Also das ist das erste, was wir anfordern.
Also das war, ich glaube, das können wir alle unterschreiben, durchaus eine spannende Zeit für uns alle und wo man eben als kritische Infrastruktur schon sehr, sehr gefordert war. Ja, das war für uns alle sehr, sehr einprägsame Zeit, glaube ich. Übrigens, wenn wir vorher die Zukunftsforscher gesagt haben, das hätte uns wahrscheinlich der Zukunftsforscher nicht sagen können.
Wahrscheinlich nicht, ja. Okay. Der Historiker kann sich jetzt im Nachhinein viel besser sagen.
Genau, da sind wir schlauer. Ja, vielen Dank für die Einblicke, auch ein bisschen in das Leadership, in Ihr Denken, wie Sie das Unternehmen geleitet haben. Zum Abschluss eine Frage, die ich allen stelle zum Schluss, damit wir noch was lernen können. Was wäre denn die eine Eigenschaft, auf die Sie besonders stolz sind, die wir uns von Ihnen persönlich abschauen könnten?
Ich tue mir immer bei den Dingen, was man verändern sollte oder was nicht so positiv ist, weiter wie bei den positiven. Ich glaube, mal Ruhe und mehr Gelassenheit auch. Und das, also, meine Frau bringen damit zu einem negativ auf Gleis zu verzweifeln. Aber meine Kollegen da im Management-Team schätzen das sehr, dass ich gewisse Ruhe und Gelassenheit habe, auch in kritischen und heftigen Situationen.
Gibt es was Sie so richtig auf die Palme bringt?
Beruflich nicht, oder nur ganz beruflich eigentlich ist dann so ins. Ja, wenn ich, also da was mir auf die Palme bringt, das sind dann immer wieder dieselben Fehler passieren. Also einmal alles okay, man lernt daraus, ein zweites Mal kann auch nicht passieren, dann sollte man aber wirklich daraus lernen, aber wenn es immer wieder und immer wieder passiert, das bringt mir auf die Palme. Aber wenn man es immer wieder nicht merkt, aufgrund meiner Ruhe und Gelassenheit, aber das bringt mir auf die Palme. Oder?
Sie kochen innerlich.
Genau.
Genau. Ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke. Alles Gute für die Zukunft. Wer weiß, man sieht sich vielleicht nicht nur zweimal, sondern dreimal. Ich freue mich, vielleicht schließen wir irgendwann einen nächsten Kreis.
Ja, würde mich freuen. Ich sage danke und alles Gute.
Ich sage danke. Danke fürs Gespräch.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.